Wem würdet ihr mehr vertrauen, wenn es um eure Gesundheit geht? Einer künstlichen Intelligenz oder eurem Arzt oder eurer Ärztin? Schon heute muss das gar keine Entweder-Oder-Frage mehr sein. KI kommt nämlich auch in der Medizin immer häufiger zum Einsatz. Aber kann KI sogar Leben retten? Um diese Frage geht es heute. Ich bin Jessie Hughes. Hi.
Ach Mensch. Schwerpunkt künstliche Intelligenz.
Ich bin mir sicher, bestimmt musste die eine oder der andere von euch schon einmal operiert werden. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass dann einfach eine KI im OP die Kontrolle übernimmt? Würdet ihr euch noch entspannter in den OP rollen lassen oder eher Panik schieben? Klar ist wohl, damit in der Medizin KI genutzt werden kann, müssen Ärztinnen und Ärzte wissen, wie die KI arbeitet. Sie müssen nachvollziehen können, wie die KI zu ihren Ergebnissen kommt. Genau dazu forscht Simon Hofmann am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Er beschäftigt sich vor allem damit, wie KI bei der Analyse von bildgebenden Verfahren wie dem MRT helfen kann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Hofmann.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich besonders, mit einem Neurowissenschaftler über künstliche Intelligenz zu sprechen, denn man vergleicht maschinelles Lernen, insbesondere Deep Learning, ja gerne mit der Funktionsweise eines menschlichen Gehirns. Semantisch nähert man sich der Biologie sogar direkt an. Also man spricht bei Deep Learning über neuronale Netze, wenn auch über künstliche. Eigentlich liegt es ja auf der Hand, dass Sie sich für Deep Learning interessieren, oder? Wie hat es denn für Sie angefangen?
Da kann ich natürlich jetzt weit ausholen. Ich glaube, die sehr große Frage, quasi wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Geist funktioniert, hat mich, glaube ich, schon immer begeistert, schon von jung auf. Ich habe noch damals irgendwie in der Süddeutschen Zeitung immer im Wissensteil den Teil über Neurowissenschaft immer mit Begeisterung gelesen. Und dann kommen natürlich dann schnell Fragen auf, wie, was ist mit Bewusstsein, wie funktioniert das, wie funktioniert die Psychologie etc. Und wenn man sich dann länger mit dem Thema auseinandersetzt und sich dann auch die neurowissenschaftlichen Studien anschaut, dann merkt man, dass man dann doch recht schnell so an die Grenzen stößt mit den herkömmlichen statistischen Modellen, die man damals genutzt hat. Und irgendwann dachte ich mir, irgendwie bräuchte man was Größeres. Man bräuchte Computermodelle, die einem doch diese sehr komplexen Daten erklären, die man so gerade in den Neurowissenschaften erhebt. Und in meinem Master bin ich nach Amsterdam gegangen zu einem Masterstudiengang, der hieß Brain and Cognitive Science. Und wir hatten dann ein Partnerinstitut, das hat sich speziell auf künstliche Intelligenz konzentriert. Und da habe ich dann auch ganz viele Kurse besucht. Und das war dann genau in der Zeit, wo eben das Deep Learning quasi so richtig in die Universitäten reingeschwemmt ist, also im größeren Stil. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in einer Vorlesung saß und mein Professor hat dann ein Foto von uns gemacht, weil er es gar nicht packen konnte, dass auf einmal so viele Leute in seiner Vorlesung saßen. Weil im Jahr davor waren es halt noch 12 Leute und dann waren es auf einmal 50, 60 Leute in der Vorlesung. Das heißt, es war genauso diese Phase, als das dann losging, wo die Leute sich bewusst wurden, wie man tiefe neuronale Netzwerke nutzen kann. Und für mich war halt die große Begeisterung, dass eben, wie schon anmoderiert, die Verbindung eben zu den Neurowissenschaften ganz groß ist. Die historischen Wurzeln dieser Methoden liegen eben in den Neurowissenschaften und da habe ich dann das große Potenzial gesehen, diese Netzwerke dann auch für die Neurowissenschaften wieder zu nutzen.
Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung ja vor allem damit, inwiefern KI MRT-Bilder analysieren kann. Also das ist jetzt vermutlich eine sehr laienhafte Formulierung, die ich hier gewählt habe. Wie genau funktioniert das und was machen Sie da?
Also der große Durchbruch im Deep Learning, zumindest in der breiten Wahrnehmung, war damals die Vorstellung von den sogenannten Convolutional Neural Networks. Das ist eine bestimmte Klasse von Deep Learning Methoden, die damals als Modell eingereicht wurde bei einem großen Contest, wo es um die Klassifizierung von Objekten in Bildern ging. Und da hat man eben feststellen können, dass diese Deep Learning Methoden extrem gut funktionieren. Und da war eben dann der Sprung zu den MRT-Bildern nicht weit, weil man natürlich da auch mit Bildern arbeitet. Die sind natürlich nicht mehr im 2D-Raum flach, sondern im 3D-Raum. Man hat halt einen Würfel von Gehirnbildern mit verschiedenen Schichten. Und da war natürlich, lag es nahe, dass man diese Methoden dann eben auch auf diesen neurowissenschaftlichen Daten anwenden kann. Und es hat sich dann auch schnell gezeigt, dass das auch sehr gut funktioniert. Also es funktioniert eben nicht nur auf den 2D-Bildern, sondern auch auf den MRTs.
Was genau kann man denn mittels KI ganz grundsätzlich so auf einem MRT-Bild überhaupt sehen?
Also man kann erstmal diese Modelle auf den MRT-Bildern anwenden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal abstrakt, aber es ist so, dass man grundsätzlich, um ganz abstrakt zu sprechen, man hat ein Modell, man schiebt irgendwas hinein, in dem Fall ein Bild, man kriegt dann eine Vorhersage. Dementsprechend kann man erstmal nichts auf dem MRT selber sehen. Man kann nur das MRT-Bild als Input für das Modell nutzen, um eine bestimmte Vorhersage über dieses Bild zu machen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut, aber man braucht eben dann weitere Methoden, um dann auch nachvollziehen zu können, wie diese Modelle, Deep Learning Modelle, eben ihre Entscheidungen treffen und ihre Vorhersagen treffen.
Darüber werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen, gerade auch wenn es um Vertrauen in KI im Bereich der Medizin geht. Im Fokus Ihrer Forschung stand ja ganz explizit die Alterung des Gehirns, oder? Also was genau versteht man denn unter Brain Age?
Genau, also Brain Age ist ein gleichzeitig sehr triviales Konzept, aber auch faszinierend zugleich. Man könnte sich natürlich, also die grundlegende Idee ist, dass man anhand eines Gehirnbildes das Alter einer Person schätzt. Man kann natürlich dann fragen, wofür brauche ich das? Kann ich die Person nicht einfach fragen? Kann ich nicht einfach auf den Personalausweis schauen? Darum geht es natürlich nicht, dass man jetzt grundsätzlich das Alter einer Person schätzt und damit das als Erkenntnisgewinn sieht, sondern es geht natürlich darum, ein Modell zu trainieren, was eine allgemeine Vorstellung davon hat, wie ein Gehirn in einem bestimmten Alter aussehen soll. Das heißt, da spricht man auch oft von einem Normative Brain Age Score. Das heißt, es ist eigentlich vergleichbar wie der IQ-Test, also der Intelligenzquotient. Da ist es ja auch so, dass man ganz viele Tests verteilt innerhalb einer Alterskohorte. Und dann machen alle, zum Beispiel 65-Jährigen, machen den gleichen Test. Und dann ist halt der mittlere Performance-Wert, ist dann der IQ-Wert von 100. Und alle, die drüber liegen, sind ein bisschen schlauer, anhand dieses Tests natürlich nur so gesehen. Und alle, die drunter liegen, sind etwas schlechter als der Durchschnitt. Und so kann man sich das mit dem Gehirnalter auch vorstellen. Also es gibt dann ein Modell, was man trainiert hat auf ganz vielen MRT-Bildern. Und sobald der eigene Brain Age Score, also das Gehirnalter, über dem Durchschnitt in der Alterskohorte liegt, dann hat man ein erhöhtes Gehirnalter. Und da konnte man eben feststellen, dass es durchaus mit bestimmten anderen Faktoren zusammenhängt. Zum Beispiel konnte man zeigen, dass Leute mit Demenz auch ein erhöhtes Gehirnalter haben und Leute, die sich zum Beispiel sportlich aktiv betätigen, dass die tendenziell ein jüngeres Gehirnalter haben, aber immer im Vergleich zu den Gleichaltrigen.
Sie haben es eben gerade schon angesprochen, die Fehleranfälligkeit. Ich gehe stark davon aus, die KI wird noch nicht eingesetzt, dass es eben gute Gründe dafür gibt, dass sie noch nicht eingesetzt wird. Woran liegt das denn? Also was fehlt noch für den Einsatz dieses Instruments?
Was ein Baustein, der noch fehlt, wo wir noch nicht drüber geredet haben, ist natürlich die Frage, wie diese Algorithmen denn zu ihren Entscheidungen kommen. Man muss halt gerade bei diesen Deep Learning-Netzwerken, muss man sich bewusst machen, dass die eine wahnsinnig hohe Komplexität haben. Das heißt, man spricht dann von sogenannten Parametern, die diese Modelle haben, die man trainieren muss. Und wenn man zum Beispiel in letzter Zeit sich auch diese großen Modellankündigungen von den großen Firmen sich anhört, die sprechen ja über Billionen von Parametern, die diese Modelle haben. Also das sind ja teilweise so große Modelle, die kann man zu Hause gar nicht mehr auf seinen Rechner packen. Und also um das nochmal kurz zu fassen, diese Modelle sind einfach sehr komplex und die Entscheidungsfindung ist nicht immer klar. Und natürlich gerade im medizinischen Kontext ist es so, wenn man so ein Modell anwendet und vielleicht auch weiß, dass diese Modelle auch gute Vorhersagen machen, will man ja trotzdem wissen, wie diese Entscheidungen zustande kommen. Und das ist ein großer Teil meiner Forschung und aber auch ein ein Grund, warum diese Modelle vielleicht noch nicht so im Klinikalltag angekommen sind. Aber da gibt es natürlich auch noch ganz andere Probleme. Da geht es auch um den Zugang zu Daten. Es geht darum, dass man die Modelle vielleicht auf den Daten, auf den zum Beispiel MRT-Bildern von einem bestimmten Scanner trainieren kann. Aber das heißt nicht, dass sie gleich dieser Algorithmus gleichzeitig dann auch auf den Bildern eines anderen Scanners sehr gut funktionieren. Also da gibt es auch technische Herausforderungen, die natürlich die direkte Anwendung oder unmittelbare Anwendung im klinischen Alltag auch ein bisschen schwerer machen.
Es gibt doch auch explainable AI, erklärbare künstliche Intelligenz. Würde das hier vielleicht eine Rolle spielen?
Genau, ja, das ist quasi schon so der Kern meiner Arbeit. Also als ich damals ins Institut gekommen bin, war es eben so, dass ein Jahr davor das erste Paper publiziert wurde, was eben zeigen konnte, dass man diese neuronalen Netzwerke eben sehr gut anwenden kann auf die Vorhersage vom Alter, als auch Diagnosen von Alzheimer etc. Aber die große Frage war, wie kann man herausfinden, was denn im Gehirn jetzt besonders wichtig war für das Modell, um diese Vorhersage zu machen. Und da kommt genau diese erklärbare künstliche Intelligenz ins Spiel. Also das nennt man im Englischen Explainable AI oder kurz XAI, und das ist eine Teildisziplin des Machine Learnings. Und da geht es eben genau darum, wie kann man diese sogenannte Blackbox des Deep Learnings aufmachen und verstehen, wie diese Netzwerke zu ihren Entscheidungen kommen. Und ja, vielleicht um noch einen Schritt zurückzugehen, um das zu motivieren. Es ist halt so, dass es auch, also man kann ja sich vorstellen, dass man gerade auch in so einem Klinikalltag, dass man natürlich ein Modell haben will, was gute Vorhersagen trifft. Und ich glaube, da würde ja jeder zustimmen, wenn ein Modell eben die falsche Vorhersage macht, das ist natürlich schlecht. Das will man nicht, und man will verstehen, warum das die falsche Vorhersage gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch Fälle, die man sich vorstellen kann, wo das Modell durchaus eine korrekte Vorhersage gemacht hat, aber die basiert auf ganz falschen Annahmen. Das haben Kollegen von mir vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut, also auch an der TU Berlin, haben das oft das Clever-Hans-Problem genannt. Das heißt, da muss ich auch wieder ein bisschen rausholen, aber der clevere Hans war ein Pferd in Deutschland vor über 100 Jahren, was angeblich rechnen konnte. Und das hat ihm auf den Boden gestampft, nachdem man ihm ein mathematisches Problem gegeben hat. Keine Ahnung, was ist 5 plus 7? Und dann hat es angefangen, eben auf den Boden zu tappen, und hat dann aufgehört, als es die korrekte Antwort hatte. Und ja, die Leute waren hellauf begeistert und konnten es gar nicht fassen. Aber natürlich konnte das Pferd, hat sich dann später herausgestellt, nicht rechnen, sondern es war einfach sehr sensitiv bezüglich der Stimmung im Publikum. Das heißt, wenn es zur richtigen Antwort kam, zur richtigen Zahl, dann hat es einfach die Stimmung im Raum wahrnehmen können und wusste, okay, jetzt muss ich hier aufhören. Das heißt, die Vorhersage dieses Pferdes war korrekt, aber die Annahme, also oder die zugrunde liegenden Daten quasi waren quasi nicht, die wir nicht erwarten würden, um eben solche korrekten Vorhersagen zu machen. Und dieses Konzept kann man eben auf diese neuronalen Netze auch überführen. Das heißt, im klinischen Alltag wollen wir auch bei einer korrekten Diagnose ein Netzwerk haben, was durchaus auf den korrekten Annahmen auch die Vorhersage macht. Und erklärbare Intelligenz ist ein ganzes Feld, was Methoden entwickelt, die eben uns helfen, diese Blackbox zu öffnen. Und eine Methode, die ich jetzt in meiner Forschung genutzt habe, ist das sogenannte Layer-Wise Relevance Propagation. Die Idee dahinter ist, dass man bei so einem neuronalen Netzwerk eben die Vorhersage nutzt, und dann schiebt man die wieder von, je nachdem, wo man vorne und hinten bei so einem Netzwerk sehen will, aber man schiebt die quasi vom Punkt der Vorhersage wieder zurück durch das Netzwerk, bis man eben beim Bild landet. Und was dieser Algorithmus dann tut, ist, dass der das Bild einfärbt und einem zeigt, wo bestimmte besonders relevante Bereiche waren, die diese Vorhersage getrieben haben.
Also man muss quasi immer wieder Schritte zurückgehen und die KI quasi nochmal dazu bringen, Schritte zurückzugehen?
Man kann sich so vorstellen, dass also man hat so ein neuronales Netzwerk, wo man sein Bild reinschiebt, und hinten raus kommt eben eine, zum Beispiel eine Diagnose. Und dann gibt es eben diesen anderen Algorithmus, diesen XAI-Algorithmus, der diese Vorhersage nimmt und dann quasi das Netzwerk zwingt, diese Vorhersage wieder Schicht für Schicht zurückzuführen durch dieses ganze Netzwerk, bis man wieder bei dem eigentlichen Bild landet, was man ursprünglich hineingeschoben hat, und das wird dadurch eingefärbt. Also man muss das sich so vorstellen, es sind schon zwei unterschiedliche Algorithmen, die quasi zusammenarbeiten. Der eine macht die Vorhersage, der andere löchert dann die Vorhersagemaschine quasi, um die Entscheidungsfindung zu beleuchten. Ja.
Das klingt aber eigentlich so wie das Zukunftsmodell für die Medizin oder für den medizinischen Bereich. Denn ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem Bereich Vertrauen einfach eine sehr und Transparenz einfach ein sehr großes Thema ist, oder?
Genau, also dieser Forschungsbereich ist natürlich sehr stark davon motiviert, dass man natürlich diese Netzwerke, man weiß, dass die toll performen, aber man will die natürlich verstehen, und gerade in diesen kritischen Bereichen ist es ja unverzichtbar, dass man nachvollziehen kann, wie diese Netzwerke zu ihren Entscheidungen kommen. Und es ist natürlich auch nicht nur dieser Vertrauensanteil, der da wichtig ist, sondern natürlich auch für die Ärztinnen und Ärzte. In dem Klinikalltag ist es natürlich auch wichtig, einfach zu verstehen, wie kommt es denn jetzt eigentlich dazu? Also man will ja jetzt nicht den oder die Radiologin ersetzen unbedingt, sondern man will denen erstmal Tools in die Hand geben, die helfen, Entscheidungen zu treffen. Und man muss den Radiologen und Radiologinnen muss man natürlich dann zurückspielen können, was denn zu diesen Entscheidungen dieser Algorithmen geführt hat. Und wenn die natürlich dann sehen, hier und hier im Bild hat der Algorithmus hingeguckt, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen, ist das natürlich sehr wertvolle Information natürlich dann auch für weitere Entscheidungen, die dann die Ärzte treffen müssen.
Sie haben eben ja auch schon das Thema Daten angesprochen. Gute Daten sind ziemlich wichtig für jede KI. Nico Scherf, der leitet die Methodengruppe am Max-Planck-Institut, für die Sie forschen, er hat in einem Interview gesagt, die Daten, die an einem Patienten erfasst werden können, die kann sich inzwischen niemand mehr manuell anschauen. Was meint er genau damit? Warum ist das so?
Also es gibt einfach ein großes Potenzial, sehr viele Daten über jemanden zu erheben, und das ist natürlich für eine einzelne Person, eine Ärztin oder einen Arzt, der diesen Patienten dann betreut, ist es natürlich äußerst komplex, da aus all diesen Daten ein kohärentes Bild zusammenzufassen. Da sind natürlich gerade diese Methoden des maschinellen Lernens und des Deep Learnings ja perfekt für geeignet, um eben diese Daten zu aggregieren, also zusammenzufassen und dann durchaus unterstützende Diagnosen oder Informationen bereitzustellen.
Sozusagen Daten, die man sowieso hat, weil sie durch Untersuchungen erhoben werden, noch besser zu nutzen und darüber hinaus, also vielleicht auch über das Fach hinaus nutzen zu können?
Genau, also man kann sich, genau, es gibt natürlich auch viele Spezialisten und Spezialistinnen, die vielleicht an auch bestimmte, ja, ich meine, es geht ja nicht nur um die Daten selber, es geht ja auch im Bezug zu den Daten, die man hat. Man muss natürlich auch die ganze Forschungsliteratur kennen. Was ist denn gerade los da auch in der Forschung? Welche Zusammenhänge zwischen bestimmten Daten wurden denn erkannt? Und das ist für viele Leute, die in der Klinik arbeiten, ist das natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, sich da immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Und da sind natürlich solche Algorithmen könnten auch sehr hilfreich sein, um eben größere Datenpools, die man zu Patientinnen und Patienten hat, zusammenzufassen und da vielleicht auch nochmal bestimmte Highlights zu geben, auf was man achten sollte.
Medizinische Daten sind ja sowieso aus guten Gründen immer sehr gut geschützt. Wäre es nicht vielleicht auch eine Idee, um die KI-Forschung in der Medizin voranzubringen, so eine Art Datenspendeausweis einzuführen?
Ja.
Also ähnlich wie so ein Organspendeausweis, den man natürlich nicht erst dann nach seinem Ableben, der nicht erst nach dem Ableben eine Rolle spielt, sondern eben, keine Ahnung, so eine Art Vermerk auf seiner Krankenversicherungskarte zum Beispiel.
Also das sind natürlich extrem sensible Themen, die mich in meinem Privatleben natürlich schon auch sehr beschäftigen, also auch Datensicherheit, Privatsphäre etc. Aber ja, man muss da natürlich dann eine Balance finden zwischen der Sicherheit bezüglich der Daten und natürlich auch der Erkenntnis, dass wir mit einer sehr hohen Sorgfalt bezüglich dieses Themas natürlich auch bestimmte Forschung ein bisschen ausbremsen und auch Erkenntnisse ausbremsen, die vielleicht dann auch den Menschen eher hilft, als dass wir ihnen schaden, wenn wir die Daten nicht haben. Und natürlich dann könnten solche Konzepte wie zum Beispiel eine Datenspende etc. sehr, sehr gut sein. Aber genau, ich glaube, ich meine, da bin ich jetzt kein Experte, wie das gerade, was da im großen Maßstab passiert. Ich glaube, dieses Thema ist natürlich durchaus den meisten Menschen auch hoffentlich auch in der Politik bewusst, dass da einfach viel passieren muss. Ich glaube, da gibt es aber auch, glaube ich, ganz gute Ansätze. Es gibt zum Beispiel eine sehr groß angelegte Studie, die nationale Kohorte, NACO kurz, die jetzt, glaube ich, mittlerweile Daten von über 200.000 Menschen erhoben hat und die eben speziell der Forschung dann auch bereitgestellt werden, um eben Erkenntnisse über ja auch Populationskrankheiten etc. Ja, aus diesen Daten zu graben und dann natürlich auch idealerweise am Ende den Klinikalltag zu informieren. Ja.
Wie sind Sie denn vorgegangen bei Ihrer, bei der Forschung zum Thema Brain Age? Also wie viel Daten braucht es denn, um die KI zu trainieren, die Sie nutzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir hatten das Glück, Glück kann man das nennen, dass wir am MPI mit der Uniklinik zusammenarbeiten und die haben schon vor vielen Jahren haben die eine große populationsweite Studie ins Leben gerufen, die sogenannte LIFE-Studie, wo über 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner aus Leipzig daran teilgenommen haben und eben eine ganze Batterie an medizinischen Tests durchlaufen haben. Das heißt, ein Blutbild genommen, psychologische Tests gemacht. Und wir haben eben dann als Max-Planck-Institut haben eben die MRT-Bilder aufgezeichnet. Und wir hatten dann über 2600 MRTs, die ich dann auch für meine Modelle nutzen konnte, um die zu trainieren. Genau, das heißt, man braucht sehr viele Daten, um diese neuronale Netzwerke zu trainieren, aber sobald man die hat, dann machen die auch ganz ordentliche Dinge.
Wie schätzen Sie denn die Zukunft ein? In welchen Bereichen der Medizin, denken Sie, gibt es das größte Potenzial für den Einsatz von KI, um die Patientenversorgung zu verbessern?
Dieser Forschungsbereich, wo ich selber natürlich auch bin, der hat natürlich großes Potenzial, weil man einfach weiß, dass diese neuronalen Netzwerke sehr gut auf Bildern, 2D, 3D-Bildern sehr gut funktionieren. Und da kann man natürlich schon sich vorstellen, dass in unmittelbarer Zukunft, da wird auch sehr aktiv auch von Firmen schon dran gearbeitet, dass die immer mehr in Einsatz kommen werden, um gerade zum Beispiel Radiologinnen auf ganz kleine Bereiche in ihren Bildern hinzuweisen, die mit ihrem bloßen Auge gar nicht mehr erkennen können. Also da gibt es, glaube ich, schon unmittelbar bald sehr starke Anwendungen von diesen Methoden. Ich glaube, das, was auch vielleicht Nico Scherf erwähnt hatte, ich glaube, das ist, glaube ich, noch ein bisschen ein längerer, steiniger Weg dahin. Aber das liegt gar nicht unbedingt an den Methoden selber, sondern, glaube ich, einfach um Infrastrukturen aufzubauen, um eben große Datensätze zusammenzuführen und dann auch Patientendaten so auswerten zu können, dass man eben mit sogenannten multimodalen Modellen Vorhersagen und Diagnosen machen kann und vielleicht auch Frühzeiterkennungen, gerade in Bereichen der Demenz etc., will man natürlich auch Leute dafür bewahren, dass überhaupt die bestimmte Krankheiten wie Demenz entwickeln. Und da sind natürlich solche breiteren Ansätze entscheidend. Aber ich glaube, da, wie gesagt, nochmal um es zu wiederholen, ich glaube, da liegt es gar nicht unbedingt an den Methoden, die wir noch entwickeln müssen, sondern da liegt es eher daran, dass man eben die Strukturen schaffen muss, um diese Methoden dann auch effektiv anwenden zu können.
Und führt Ihre Forschung für Sie persönlich eigentlich eher dazu, dass Sie sich lieber von einer KI behandeln lassen würden, als von einem Arzt oder einer Ärztin?
Wir hatten eine kleine Wette bei uns innerhalb der Familie, ob wir in 20 Jahren, ob wir nicht alle von Robotern bald operiert werden und dass Ärztinnen nur noch daneben stehen und gucken, dass alles sauber läuft. Also ich glaube, ich bin schon immer noch sehr froh, dass ich mit einer Person sprechen kann. Aber ich würde mir schon durchaus wünschen, dass man, und das sehr begrüßen, wenn man sehen würde, dass diese Methoden auch stärker einfach in diesen Alltag mit eingebaut werden. Aber ja, genau, dann gibt es immer noch scheinbar sehr viele Hürden zu nehmen. Und es hat natürlich auch gute Gründe, warum wir da eine starke Regulation haben, um auch sicherzustellen, dass diese Methoden auch gut funktionieren. Aber ich schaue da schon mit einer gewissen optimistischen Brille auf die Zukunft und kann mir das auch, also es assoziiert eher gute Gefühle, wenn ich mir vorstellen würde, bald bei meinem Hausarzt zum Beispiel zu sitzen und ich weiß, der schaut sich dann mit Hilfe auch von KI nochmal bestimmte Bilder im Genauen an und kann dann gleichzeitig noch die ganze Forschungsliteratur mit integrieren und wird da eben assistiert bei seiner Entscheidungsfindung. Genau.
Ich schätze, da könnten auch wahrscheinlich die meisten Mitmenschen mitgehen, dass sie sich vorstellen können, eine Kombination aus Expertin und einer KI zu haben als Betreuung.
Ja, also es ist auch wieder natürlich Spekulation, aber ich habe vor kurzem mit meiner Schwester sogar einen Artikel geschickt aus der LA Times. Gibt es jetzt auch schon Versuche, eben so Low-Budget-Scans zu machen, dass man halt versucht, mit relativ simplen Methoden, mit Kamerabildern etc., Leute schnell zu fotografieren und dann eben anhand dieser Daten eben klinische oder relevante Rückschlüsse zu ziehen. Das ist natürlich alles noch in der Mache, aber das könnte ich mir natürlich doch gut vorstellen, dass wir natürlich bei einem Gesundheitssystem, was auch immer mehr überlastet ist, dass diese künstliche Intelligenz natürlich auch helfen könnte, eben mit sogar einfachen Mitteln bestimmte Diagnostik zu machen, um einfach diesen Alltag dann auch zu entlasten. Und da könnten natürlich dann so solche Scanner, die man sich vorstellen könnte, die man fast in jeder Straßenecke implementieren könnte, könnte man sich natürlich vorstellen, die einfach sagen, hey, vielleicht wird es mal wieder Zeit, zum Arzt zu gehen oder da auch mal eine Entwarnung zu geben. Natürlich muss das alles gut validiert werden und man muss gucken, dass das natürlich, dass die Methoden da auch sauber laufen. Da kommt natürlich dann auch wieder die erklärbare künstliche Intelligenz ins Spiel. Aber das sind natürlich schon Zukunftsszenarien, die sind auch sehr interessant. Also man muss sich das gar nicht auf einer physischen Hardware-Seite so komplex vorstellen. Das ist natürlich schön an diesen Methoden, dass die auch mit vielleicht auch einfachen Setups auch einen großen Beitrag leisten können.
Vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung, Herr Hofmann.
Gerne.
Simon Hofmann vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften forscht unter anderem zu xAI, also erklärbarer KI. In der Medizin ermöglicht das Ärztinnen und Ärzten, die Entscheidung der KI nachzuvollziehen. Eins muss man der KI ja sowieso lassen. Sie menschelt nicht. Im Gegensatz zu Ärztinnen und Ärzten hat sie nicht mal einen schlechten Tag oder ist, wie im Gesundheitssystem ja häufig der Fall, einfach überlastet. Aber was bedeutet es eigentlich für unsere Patientinnenautonomie, wenn KI mehr und mehr in der Medizin zum Einsatz kommt? Darum geht's in der nächsten Folge von Ach Mensch. Ich freue mich also, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Und ich freue mich umso mehr, wenn ihr bis dahin ein paar Sterne für diesen Podcast dalasst. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Diese Folge wurde produziert von Tim Schmutzler. Und ich bin Jessie Hughes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ach Mensch. Schwerpunkt künstliche Intelligenz.